heute über den ORF, über die Medien in Österreich und auch die FPÖ-Parteimedien sprechen. Dazu hatten wir ursprünglich Christian Hafenecker, den FPÖ-Generalsekretär, geladen. Der musste kurzfristig absagen. Ich freue mich umso mehr, dass Lisa Schuch-Gubig stattdessen heute bei uns ist. Sie ist Bundesparteisprecherin und auch Moderatorin von FPÖ-TV und Austria First, dem neuen Radiosender von FPÖ. Vielen Dank fürs Kommen. Frau Schuch-Gubig, ich möchte beginnen mit dem ORF und hier mit der Causa Weißmann, die vor etwas mehr als 2 Wochen begonnen hat. Roland Weißmann, der ORF-Generaldirektor, musste zurücktreten oder ist zurückgetreten. Der Grund, eine Frau wirft ihm sexuelle Belästigung vor. Die FPÖ hat das thematisiert in mehreren Aussendungen, in mehreren Reaktionen, geht dabei aber eigentlich ausschließlich auf politischen Einfluss im ORF, auf mögliche politische Netzwerke, wie Sie es nennen, ein. Und nicht auf das eigentliche Problem, nämlich dass es sich hier um einen Vorwurf einer sexuellen Belästigung und mutmaßlichen Machtmissbrauch im ORF geht. Ignorieren Sie damit nicht das eigentliche Thema?
Absolut nicht. Das, was wir da jetzt in den letzten Tagen oder Wochen gesehen haben von Seiten des ORFs, war ja nur der Eisberg, also die Spitze des Eisbergs. Wir kritisieren den ORF ja nicht erst seit gestern. Und jetzt muss man wirklich sagen, wir hatten mit unserer Kritik über die Jahre hinweg immer recht. Jetzt hat sich genau das wiedergespiegelt, was wir seit Jahren kritisieren, dass im ORF eben Intrigen vorherrschen, ein Privilegienstadel, Luxuspensionen und. Und da wurden wir oft dafür kritisiert, dass wir Kritik üben, aber im Endeffekt muss man sagen, wir hatten recht. Und zu den Vorwürfen an sich, die müssen jetzt natürlich geklärt werden. Da braucht es eine transparente Aufarbeitung und Aufklärung. Und für das stehen wir natürlich auch, dass da aufgeklärt werden muss. Aber man darf nicht außer Acht lassen, dass das nur sinnbildlich dafür ist, wie es im ORF seit Jahren zugeht.
Sie sagen, Sie sind für diese Aufklärung. Da wird ja aktuell auch darüber diskutiert, in welchem Rahmen und in welcher Dimension das passieren soll. Was im Zuge der Berichterstattung jetzt auch immer wieder thematisiert wird, ist ein weiterer, ein früherer Fall von sexueller Belästigung im ORF. Einer, der nach 3 Prozessjahren in einem Vergleich geendet hat. Und der betroffene Manager soll aktuell im ORF-Stiftungsrat sitzen, was vielfach kritisiert wird. Fänden Sie es in Ordnung, wenn er mit dieser Vorgeschichte jetzt eine Position im Stiftungsrat innehat?
Schauen Sie, die Stiftungsratbesetzung ist eine andere Thematik. Natürlich muss man sich anschauen, wie der zusammengesetzt ist, der Stiftungsrat. Wir haben ja schon länger gefordert, dass man den zum Beispiel demokratisch besetzt.
Das heißt, aber darum geht es mir jetzt nicht. Das ist wieder eine eigene Diskussion. Mir geht es jetzt um die Frage, wenn wir jetzt konsequent sagen, wir wollen sexuelle Belästigung aus dem ORF raushalten, muss dann auch jemand, der eine Vorgeschichte hat, in einem Vergleich endet, aus so einem Gremium abgezogen werden? Oder ist das etwas, wo Sie sagen, das ist ein juristisch so entschieden, und der kann jetzt weiter im ORF solche Positionen.
Schauen Sie, ich kenne den konkreten Fall nicht, was da damals vorgefallen ist. Deswegen kann ich da jetzt schwer vorgreifen, um zu sagen, was da jetzt ist. Aber grundsätzlich sagen wir, der Stiftungsrat muss demokratiepolitisch besetzt werden nach den Wahlergebnissen, damit man da auch wirklich das, was die Bevölkerung möchte, auch im Stiftungsrat quasi abgeglichen hat. Und natürlich, die Vorfälle müssen aufgeklärt werden. Aber was es nicht sein kann, ist das, was wir jetzt im ORF erlebt haben, dass der Stiftungsrat, wie man gehört hat, tagelang im Unklaren gelassen wurde, was überhaupt da passiert in dieser Causa. Das heißt, teilweise haben Stiftungsratsmitglieder selbst von den Medien erfahren, dass Roland Weißmann zurücktritt oder zurückgetreten ist. Und das ist etwas, das kann es einfach nicht sein.
Das stört Sie. Ich möchte auf das Budget des ORF sprechen zu kommen. Das ist auch etwas, das Sie sehr lange kritisieren. Im Moment hat der ORF rund 1 Milliarde Euro Budget. 750 Millionen davon stammen aus der Haushaltsabgabe. Also das sind die Beiträge, die jeder Österreicher, jede Österreicherin zahlen muss. Sie möchten diese Beitragsabgabe komplett streichen in der Form und stattdessen den ORF aus dem Budget finanzieren. Mit deutlich weniger Geld, wie Sie sagen. Um wie viel würden Sie das Budget denn reduzieren? Was würden Sie denn aus dem Budget dem ORF zur Verfügung stellen wollen?
Naja, ich glaube, dass der ORF mit rund 500 Millionen gut auskommen müsste von Seiten des Budgets mit einem mehrjährigen Finanzrahmen. Das heißt, dass man genau weiß, was erwartet einem in den nächsten Jahren, dass auch Planungssicherheit gegeben ist. Mhm. Und die Österreicher sehen einfach nicht mehr ein, warum sie für diesen ORF diese Zwangsabgabe bezahlen müssen. Das haben wir jetzt auch in den letzten Tagen wieder ganz, ganz oft gehört von den Österreichern. Die sagen einfach, diese Haushaltsabgabe gehört abgeschafft. Mhm. Und genau dem entsprechen wir. Wir sagen, diese Haushaltsabgabe gehört abgeschafft. Wir haben jetzt 2 Plenarsitzungstage einen entsprechenden Antrag ein. Oder man kann es auch so machen, dass man die Bevölkerung abstimmen lässt. Wollt ihr eine ORF-Zwangsabgabe bezahlen oder nicht?
Wie in der Schweiz wäre, passiert ist, wo man sich genau, dafür ausgesprochen
hat. Also das wäre der demokratiepolitisch sauberste Weg. Und dann soll die Bevölkerung entscheiden, ob sie das möchte oder nicht.
Nur um es nochmal zu präzisieren. 500.000 würden Sie ihm aus dem Budget geben? 500 Millionen würden Sie ihm aus dem Budget geben oder soll er insgesamt das Budget?
Er hat ja dann noch die Möglichkeit, zum Beispiel durch Werbeeinnahmen zusätzliches Budget zu lukrieren. Aber wir glauben, dass das, was der ORF derzeit bekommt, diese über 700 Millionen mit der ORF-Haushaltsabgabe, ist definitiv zu viel. Denn es muss beim ORF auch ein Sparwille erkennbar sein. Der ORF gehört verschlankt, er gehört auf einen Grundfunk verschlankt. Und das wäre der richtige Weg, der erste richtige Weg.
Also diese ORF-Reform ist dringend notwendig. 50.000. Jetzt ist das Verhältnis zwischen der FPÖ und klassischen Medien ja in mehreren Bereichen angespannt, weswegen die FPÖ auch immer wieder Einladungen zu Interviews ausschlägt und sich auch ein eigenes Mediensystem aufbaut.
Herbert Kickl am Wahlabend 2024. Der Wahlsieger gibt das erste Interview nach der Hochrechnung beim weitrechten Lokalsender auf 1.
Guten Abend.
Hallo.
Die meisten Interviewanfragen kritischer Medien lehnt Kickl seit Jahren ab. Lieber tritt er bei FPÖ-Veranstaltungen oder den eigenen FPÖ-Medien auf. Und hiervon gibt es viele. Von diversen reichweitenstarken Social-Media-Kanälen über FPÖ-TV bis zum neuen Radiosender Austria First.
Österreichs Patriotenradio. Sendestart ist am 17. Jänner.
Die Welt, wie die FPÖ sie sieht, findet auf allen Kanälen statt. Für journalistische Medien gibt's stattdessen gerne Schelten von FPÖ-Politikern. Puls 24 und Puls 4 seien zu links. Der Standard ein Scheißblatt. Und der ORF unverschämt und ein Regierungsfunk.
So, jetzt nur kurz zur Klarstellung, weil ich mich vorhin versprochen habe. Es sind natürlich 750 Millionen und 500 Millionen, von denen wir sprechen, nicht 1.000. So, kommen wir zu dem gerade Gesehenen. Ich habe jetzt gezeigt, oder wir haben jetzt gesehen, dass es mehrfach Konflikte gegeben hat. Ihre Kritik an den bestehenden Medien in Österreich ist offensichtlich, das haben wir gesehen, umfassend. Welches österreichische Medium berichtet denn Ihrer Ansicht nach objektiv?
Nein, es kommt immer auf die Einzelinhalte an. Wir sagen ja nicht, dass etwas komplett unobjektiv ist oder komplett objektiv. Man muss das, glaube ich, nach einzelnen Beiträgen beurteilen. Und da, glaube ich, muss es auch legitim sein, Kritik zu üben. Denn Medien üben auch Kritik. Also muss es, glaube ich, auch legitim sein, an Medien Kritik zu üben. Und ich glaube, das muss man sich auch in der heutigen Zeit gefallen lassen können.
Das heißt, es gibt jetzt keinen Sender, wo Sie sagen, den würden Sie hier als objektiver, den weniger, sondern Sie sagen, es sind einzelne Berichte, die Sie stören.
Teilweise beurteilen wir nach einzelnen Berichten und wenn es Kritik zu üben gibt, dann üben wir die Kritik. Und wir hören ja auch sehr viel Kritik von Seiten der Bevölkerung an diversen Medien oder an diversen Beiträgen. Das heißt, wir geben auch in dem Fall wieder etwas, was die Bevölkerung so an uns heranträgt.
Jetzt ist es so, dass Sie seit einigen Jahren auf eigene Medien setzen. Seit 2012 gibt es FPÖ-TV, wo Sie seit 2018 als Moderatorin tätig sind. Und in diesem Jahr haben Sie mit Austria First einen FPÖ-Radiosender gestartet, wo Sie ebenfalls eine eigene Sendung haben. Man kann also, wenn man will, rund um die Uhr FPÖ-Medien konsumieren, ohne irgendwelchen anderen dazu zu ziehen, auf verschiedenen Kanälen, ohne dann auch eine einzige kritische Stimme zu hören. Ist es das, was Sie erreichen wollen mit diesen Medien?
Schauen Sie, wir zwingen keinen FPÖ-TV zu schauen oder Radio Austria First zu hören. Das ist etwas, was die Bürger freiwillig tun. Und ich glaube, die Aufrufzahlen sowohl bei FPÖ-TV als auch bei Radio Austria First geben uns recht. Also wir sind sehr erfolgreich. Die anderen Parteien sind da weit abgeschlagen hinter uns, wenn man es jetzt zum Beispiel mit dem SPÖ-Medium vergleicht. Also das kann man de facto mit den Zahlen nicht einmal vergleichen. Also da liegen wirklich Welten dazwischen. Und es ist halt schon auch, warum sich immer mehr Bürger anderwertig informieren, weil sie halt mit den klassischen Mainstream-Medien unter Anführungszeichen unzufrieden sind.
Würden Sie die Inhalte, die jetzt auf FPÖ-TV oder auch auf Austria First gesendet werden, als Journalismus bezeichnen?
Schauen Sie, das sind Parteimedien. Wir haben FPÖ-TV, da steht FPÖ schon im Namen. Das heißt, jeder weiß, was drinnen ist. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Unternehmen einen Werbeslogan oder eine Werbeeinschaltung hat, dann wird das Unternehmen ja natürlich auch über sich selbst berichten. Das heißt, bei FPÖ-TV steht FPÖ im Namen und das ist halt auch drinnen, aber das weiß jeder. Das heißt, es ist offensichtlich.
Es ist Ihrer Meinung nach offensichtliche Werbung, wenn ich das so richtig verstanden habe?
Naja, es ist FPÖ-TV, da werden natürlich FPÖ-TV-Inhalte drinnen sein.
Und Sie haben keine Sorge, dass das Leute mit Journalismus verwechseln könnten aufgrund der Aufmachung?
Schauen Sie, wir sind sehr erfolgreich unterwegs im Social-Media-Bereich und die Zahlen geben uns recht. Das heißt, die Bürger nehmen das sehr gerne an und es ist gerade auch als Politiker eine sehr gute Möglichkeit, direkt mit den Menschen zu kommunizieren. Und wir nutzen halt diese Möglichkeit, um direkt mit den Österreichern, mit unseren Wählern in Kontakt zu treten. Wenn die anderen Parteien das nicht schaffen und deswegen FPÖ-TV oder jetzt auch unseren Radiosender schlecht reden, dann müssen die anderen Parteien sich einmal fragen, warum sie das nicht schaffen.
Mir geht es jetzt gar nicht um den Vergleich mit anderen Parteien, sondern eher um den Vergleich mit Medien. Ich halte aber fest, also Sie unterscheiden, dass das, was Sie machen, ist quasi Kommunikation von Parteien und parallel dazu wünschen Sie sich trotzdem einen starken Journalismus im Land, kann man das so sagen?
Ja, einen objektiven Journalismus. Und wir sind halt ein Parteimedium FPÖ-TV.
Gut, jetzt lässt Medienminister Andreas Babler aktuell Kriterien erarbeiten, nach denen die Medienförderung neu vergeben werden soll. Er will hier stärkere Qualitätskriterien erarbeiten, um eben eine transparentere Förderung auch zu schaffen. Sie haben den Einsatz dieser Kommission kritisiert. Nach welchen Kriterien würden Sie denn solche Fördergelder gern vergeben?
Schauen Sie, wir hätten gerne, dass das wirklich, dass mehrere einen Anspruch haben auf Förderungen im Medienbereich. Wenn man sich das vorstellt wie so einen Kuchen und derjenige an Medien, der eine gewisse Reichweite beispielsweise erfüllt, soll Anspruch haben auf einen gewissen Anteil dieser Förderung.
Also zum Beispiel nach meinem Inhalt?
Naja, wenn die Menschen das konsumieren, wenn die Menschen das anschauen, dann kann es nicht so falsch sein. Also wir würden sagen, lassen wir die Bevölkerung entscheiden, was Qualitätsjournalismus ist, was sie gerne sehen möchten und was sie dann natürlich auch, weil wir sprechen hier von Steuergeldern, was sie mit ihrem Steuergeld dann auch finanzieren wollen. Wir glauben, dass das einfach ein sehr demokratischer Prozess ist und auch eine sehr demokratische Lösung, wenn wir sagen, die Medien, die viel konsumiert werden, sollen dann dementsprechend auch Förderung erhalten können.
Also heißt das für Sie, je mehr Leute zuschauen, desto höher ist die Qualität?
Naja, wir trauen es der Bevölkerung zu, dass sie beurteilen können, was sie gerne sehen möchten und sie bezahlen das ja, wie gesagt, mit ihrem eigenen Steuergeld. Das heißt, das wäre in unserer Meinung nach eine sehr demokratische Lösung.
Mhm. Würde zum Beispiel aus Ihrer Sicht auch der rechtsradikale TV-Sender auf 1 Förderungen bekommen sollen, jetzt in Ihrer...
Also ich verwehre mich schon einmal vom Ausdruck rechtsradikaler Fernsehsender auf 1. Mhm.
Weil, also
ich glaube, da brauchen wir nicht weiterreden, wenn man schon den auf 1 jetzt als rechtsradikal...
Ich möchte
der wird
sagen,
von sehr vielen Menschen geschaut.
Genau, aber
viele Menschen schauen das.
Ja. Und er wird vom deutschen Verfassungsschutz beobachtet.
Es wurde auch die AfD, es ist, also das ist für mich kein
Kriterium,
dass der Verfassungsschutz, wenn der Verfassungsschutz
hinschaut. Ist, okay. Also ich sage es nur trotzdem für die, die es jetzt nicht wissen oder die vielleicht erklärt bekommen wollen, wie ich zu dieser Ausdrucksweise komme. Es schaut der deutsche Verfassungsschutz drauf, es schaut auch der österreichische Verfassungsschutz drauf und die Gründer und auch der Gründer und der Generalsekretär waren beide in der Neonazi-Szene aktiv. Insofern kommen wir zu dem Schluss, es so zu betiteln. Auch wenn Sie das Wort nicht mögen, bleiben wir bei dem Sender an sich. Sie finden, nachdem er ein großes Publikum hat, sollte auch er Förderungen bekommen.
Ja, wenn das Personen, wenn es Österreicher schauen, wenn das Personen konsumieren, dann sollen auch die Medien Anspruch haben auf Fördergelder.
Unabhängig vom Wahrheitsgehalt, unabhängig
Schauen
von der Recherche.
Das ist immer dieser Wahrheitsgehalt. Auch unter dem Deckmantel von Fake News, Hass, Hetze wird dann immer wieder versucht, regierungskritische, oder wir haben das auch schon während Corona erlebt, dass dann Medien oder auch Personen, die sich trauen, Kritik zu üben, dann sofort irgendwie als verfassungsfeindlich, Hass, Hetze tituliert werden. Ich glaube, das kann man in der heutigen Zeit...
Ja, ich glaube, man kann trotzdem Fakten als Fakten erkennen oder eben nicht erkennen.
Aber man muss
und
auch
die Frage
Kritik
ist,
und eine andere Meinung zulassen.
Aber genau eine, andere Meinung,
ja
eine andere Meinung ist etwas anderes als nachweislich falsche Meldungen.
Aber es gab auch nachweislich falsche Meldungen beispielsweise im ORF. Wenn wir jetzt zum Beispiel Corona nehmen, wo uns immer wieder erklärt wurde, die Impfung hat keine Nebenwirkungen zum Beispiel.
Gut, bevor wir uns jetzt in eine Corona-Diskussion vertiefen, also Sie finden unabhängig davon, ich halte es nun trotzdem fest, ob jemand irgendwo Fake News ortet oder nicht, die Reichweite ist ausreichend, um eine, oder eine Qualitätsförderung oder eine Medienförderung
zu bekommen. Wenn die Österreicher Medien konsumieren und sie die Medienförderung ja auch mit ihrem Steuergeld finanzieren, dann sehen wir, dass der Bürger entscheiden kann, was Qualitätsmedium ist, was er gerne sehen möchte und dann in weiterer Folge auch mit seinem Steuergeld unterstützen möchte.
Sprechen wir über das Social-Media-Verbot. Das ist So hört man zumindest kurz vor einem Abschluss in Regierungskreisen. Jetzt wissen wir ja, in der Politik gibt es selten einfache Lösungen, sondern es ist immer so ein Abwägen von Interessen. Und wenn wir uns dieses geplante Social-Media-Verbot für junge Menschen anschauen, dann ist es so diese Abwägung zwischen einerseits Freiheit im Internet und andererseits Jugendschutz. Sie haben sich ja ganz klar auf die Seite der Freiheit gestellt. Warum?
Wir sehen in einem Social-Media-Verbot für Jugendliche einen massiven Eingriff in die Informationsfreiheit von jungen Menschen. Wir trauen jungen Menschen sehr wohl zu, dass sie sich im Social Media frei bewegen können und auch den Eltern, dass sie mit ihren Kindern darüber sprechen können oder mit den Jugendlichen, was vielleicht nicht so gute Inhalte sind, wo man aufpassen müsste, wo Vorsicht gegeben ist und wo quasi alles in Ordnung ist, was wie das Social Media eigentlich sein sollte.
Ich zeige Ihnen ein paar Beispiele, damit wir vielleicht die Problematik auch besser verstehen, auch die zuschauen. Bitte.
Darf eine muslimische bedeckte Frau TikTok- oder Instagram-Videos drehen? Natürlich nicht.
Hassprediger, die zur Radikalisierung aufrufen.
Was ist mit denen, wenn ich bete?
Deine Stirn war noch nie auf dem Boden für Allah.
Und den radikalen Islam als einzig richtigen Weg propagieren. Verherrlichung der NS-Zeit. Hitlergrüße. Eva Braun und Magda Goebbels, die als die perfekten Frauen stilisiert werden. Der Amokschütze von Graz, der tanzend vor der Schule animiert und als Held gefeiert wird.
Wenn eine Frau euch anschreibt, dann ist sie eine Ho und das ist Backe.
Frauenverachtende Dating-Tipps. Das ist nur eine kleine Auswahl an Videos, die die chinesische Plattform TikTok nach wenigen Scrolls auf das Handy spielt. Auch auf das von Kindern.
Das waren ein paar Beispiele, ein paar haben wir auch nicht gezeigt, die ebenfalls zu finden sind, nämlich Bilder von Enthauptungen, Bilder von Menschen, von Crans-Montana, von dieser Brandkatastrophe bis kurz vor dem Tod. Das sind Aufnahmen, die dürfen wir aus medienrechtlichen Gründen nicht zeigen, sind auch zu grausam. Fakt ist, Kinder, die ein Handy in der Hand haben, die TikTok installiert haben, sehen solche Bilder. Haben unsere Kinder kein Recht darauf, vor solchen Bildern geschützt zu werden?
Kinder haben ein Recht darauf, sicher in Österreich zu leben. Und wenn wir gegen Radikalisierung vorgehen wollen, wie zum Beispiel die islamistische Radikalisierung, dann braucht es kein TikTok-Verbot, sondern dann braucht es ein Verbotsgesetz gegen den politischen Islam. Weil die Radikalisierung basiert nicht auf TikTok, sondern in Radikalmoscheen.
Aber die Regierung verweigert immer noch dieses Radikal... Ich muss Sie deshalb unterbrechen, weil Sie sagen, es passiert nicht auf TikTok. Wenn man aber heute mit Radikalisierungsexperten oder Deradikalisierungsexperten spricht, sagen sie, es passiert sehr wohl dort.
Aber es muss eine Grundradikalisierung schon vorhanden sein, dass ich diese Videos überhaupt anschaue und mir dann der Algorithmus die in weiterer Zukunft auch wieder vermehrt ausspielt. Das heißt, die Radikalisierung passiert schon wo ganz woanders. Ich spreche mit ganz vielen Jugendlichen, die mir sagen, ihnen wurde noch nie ein derartiges Video angezeigt. Und wenn es so wäre, die würden einfach weiterwischen. Wenn aber schon ein Radikalisierungspotenzial da ist, wenn diese Jugendlichen aus Parallelgesellschaften kommen, die wir seit Jahren ansprechen, dann ist natürlich TikTok, das ist wahrscheinlich verstärkt. Aber die Wurzel des Übels ist ganz woanders. Und die ist in den Radikalmoscheen. Deswegen sagen wir kein TikTok-Verbot, sondern ein Verbotsgesetz gegen den politischen Islam. Aber das, was die Regierung jetzt wieder macht, ist eine Einschränkung der Jugendlichen, eine Einschränkung der Meinungsfreiheit und einen massiven Eingriff in die elterliche Erziehung.
Sie sehen es als Eingriff in die elterliche Erziehung. Vielleicht ein Satz noch zu der Radikalisierung. Also da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Ich habe auch mit vielen Radikalisierungsexperten gesprochen im Zuge dieser Thematik, auch im Zuge dessen, was im letzten Sommer passiert ist. Da gab es durchaus die Einschätzung, dass gerade übers Internet diese Radikalisierung auch startet, ursächlich startet, nicht in den Moscheen draußen. Zu dem, dass Sie sagen, man quasi entbindet die Eltern oder man verbietet den Eltern oder greift auf den Einflussbereich der Eltern über. Auch da gibt es unterschiedliche Ansichten, weil ich auch genauso die Stimmen aus der Elternschaft kenne, die sagen, gäbe es diese Regel, dann müssten nicht wir alleine diesen Kampf führen, weil ich kann vielleicht das Tablet oder Handy von meinem Kind kontrollieren, aber nicht das vom Schulkollegen, dem mein Kind dann vielleicht über die Schulter schaut.
Schauen Sie, weil wir trauen Jugendlichen zu, dass sie mit 16 Jahren zur Wahl gehen und eine Entscheidung treffen. Schneiden Sie aber bis kurz davor, de facto mit 14 Jahren, ab, sich im Internet zum Beispiel, im Social-Media-Bereich auch über politische Inhalte beispielsweise zu informieren. Da sehe ich schon mal einen Widerspruch. Aber Jugendlichen muss es möglich sein, ihre Informationen breitflächig auch herzuholen. Und da ist halt Social-Media natürlich etwas, was Jugendliche vermehrt nutzen. Und wenn man jetzt aber Jugendliche davon abschneidet, dann nimmt man ihnen auch einen großen Raum, wo sie sich eben auch Informationen herholen können.
Wenn Sie jetzt sagen, Sie möchten sozusagen den Jugendlichen nicht nicht die Plattform wegnehmen, würden Sie dann die Plattformen zwingen, strenger drauf zu schauen, was auf den Plattformen passiert und hier radikale Inhalte, brutale Inhalte, Gewalt strenger zu ahnden?
Ja, man muss sich diesem konkret noch anschauen, wie weit man diese Plattformen da zur Verantwortung ziehen kann. Aber wir haben zum Beispiel bei Corona gesehen, dass gewisse Dinge, die jetzt vielleicht regierungskritisch waren, im Social-Media-Bereich eine gewisse Reichweite gar nicht erreicht haben. Die wurden dann runtergeschraubt, die wurden vielen Menschen gar nicht angezeigt. Das heißt, man hat bei Corona ja schon sehr eingeschränkt, teilweise auf den Social-Media-Plattformen, was überhaupt ausgespielt wurde.
Umgekehrt erleben wir jetzt das Gegenteil auf Twitter, dass Elon Musk zum Beispiel rechte Inhalte sehr viel stärker ausspielt als andere. Ich möchte noch ganz kurz zum Thema Big Tech-Konzerne kommen, weil Sie in Ihrem Wahlprogramm fordern, dass eben diese Konzerne wie Meta oder Google Beiträge zahlen sollen, die dann an heimische Medien gehen soll. Also es gibt ja jetzt schon in Österreich eine Digitalsteuer, wo eben Konzerne 5% ihrer Werbeerlöse abführen müssen. Wenn ich Sie richtig verstehe, wollen Sie diese Digitalsteuer erhöhen und zweckbinden. Ist das so?
Ja, wir wollen das fairer gestalten quasi, weil wir erleben dann teilweise, dass die bei uns sehr erfolgreich sind, aber der Österreicher wenig davon hat jetzt in finanzieller Form. Und da glauben wir, wäre das eine Möglichkeit, dass wir da auch quasi wieder den Österreichern Geld auch wieder zur Verfügung stellen können, dadurch in anderen Bereichen dann.
Ganz kurze letzte Frage, weil wir sind am Ende der Zeit. Die Europäische Union macht das im Moment nicht geschlossen, eine solche Steuer einzuführen, weil nämlich Donald Trump mit Konsequenzen droht, wenn das so kommt, nämlich von höheren Zöllen bis hin zum NATO-Ausstieg. Würden Sie, um diese Beiträge zu kassieren, einen Konfrontationskurs mit Trump riskieren?
Ich glaube, das ist nicht notwendig, weil wir sagen es generell, wir müssen viel mehr Kompetenzen wieder auf nationale Ebene zurückholen. Wir dürfen uns da nicht auf europäische Lösungen verlassen, aber jetzt nicht nur in dem Bereich, sondern generell Migration und so weiter.
Und Sie glauben, aus Österreich rutschen wir unter dem Radar von Trump durch? Oder was meinen Sie damit, wir müssen es auf nationale Ebene holen?
Nein, weil Sie gerade die Europäische Union angesprochen hat.
Ich habe gesagt, dass wenn es europaweit kommt, würde Trump, also droht Trump mit Konsequenzen.
Schauen wir dann einmal, wenn es soweit ist, was dann ist. Aber ich glaube, da jetzt darüber zu philosophieren, was wäre dann, ist nicht ganz seriös.
Frau Schuchowik, vielen Dank für den Besuch.
Dankeschön. Danke.